Kapitel 33 – Die erste große Täuschung. In der frühesten Geschichte des Menschen begann Satan seine Bemühungen, unser Geschlecht zu verführen. Er, der im Himmel Empörung angestiftet hatte, wollte die Bewohner der Erde veranlassen, sich mit ihm in dem Streit gegen die Regierung Gottes zu verbinden. Adam und Eva hatten sich im Gehorsam gegen das Gesetz Gottes eines vollkommenen Glückes erfreut, und diese Tatsache war ein beständiges Zeugnis gegen die Behauptung, die Satan im Himmel vorgebracht hatte, dass Gottes Gesetz knechtend und dem Glück seiner Geschöpfe entgegenstehe. Auch war Satans Neid gereizt worden durch die schöne, dem sündlosen Paar bereitete Heimat. Er fasste daher den Entschluss, die Menschen zu Fall zu bringen, um dann, nachdem er sie von Gott getrennt und unter seine eigene Macht gebracht hatte, von der Erde Besitz zu nehmen und hier sein Reich dem Allerhöchsten zum Trotz aufzurichten. Hätte er seinen wahren Charakter offenbart, wäre er ohne weiteres zurückgewiesen worden, denn Adam und Eva waren vor diesem gefährlichen Feind gewarnt worden. Doch er arbeitete im Dunkeln und verbarg seine Absicht, um sein Ziel umso sicherer zu erreichen. Die Schlange, damals ein Geschöpf von anziehendem Äußeren, als Werkzeug benutzend, wandte er sich an Eva. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? 1. Mose 3, Vers 1. Wäre Eva nicht auf eine Unterredung mit dem Versucher eingegangen, so wäre sie bewahrt geblieben. Doch sie wagte es, sich mit ihm einzulassen und fiel seinen listigen Anschlägen zum Opfer. Auf diese Weise werden noch immer viele überwunden. Sie bezweifeln und erwägen Gottes Anforderungen und nehmen, statt den göttlichen Vorschriften zu gehorchen, menschliche Theorien an, die nur die Pläne Satans verdecken. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 1. Mose 3, Verse 2 bis 5. Sie erklärte, dass sie würden wie Gott, begabt mit größerer Weisheit als zuvor und zu einer höheren Daseinsstufe befähigt. Eva gab der Versuchung nach, und durch ihren Einfluss wurde auch Adam zur Sünde verführt. Sie nahmen die Worte der Schlange an, dass Gott nicht meinte, was er sagte. Sie misstrauten ihrem Schöpfer und bildeten sich ein, dass er ihre Freiheit beschränke und sie durch die Übertretung seines Gesetzes große Weisheit und hohe Stellung erlangen könnten. Doch welchen Sinn fand Adam, nachdem er gesündigt hatte, hinter den Worten: Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben? Fand er ihre Bedeutung dementsprechend, was Satan ihn glauben gemacht hatte, dass er in eine erhabenere Daseinsstufe versetzt werden sollte? Dann wäre in der Tat durch die Übertretung ein großer Gewinn zu erzielen, und Satan erwiese sich als der Wohltäter unseres Geschlechts. Aber Adam fand, dass dies keineswegs der Sinn des göttlichen Ausspruchs war. Gott erklärte, dass der Mensch als eine Strafe für seine Sünde wieder zur Erde werden müsse, von der er genommen worden war. Du bist Erde und du sollst zur Erde werden. 1. Mose 3, Vers 19. Die Worte Satans: Dann werden eure Augen aufgetan, erwiesen sich als wahr, nur in diesem Sinne. Nachdem Adam und Eva Gott nicht gehorcht hatten, wurden ihnen die Augen geöffnet, um ihre Torheit einzusehen. Sie erkannten das Böse und kosteten die bittere Frucht der Übertretung. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens, dessen Frucht die Kraft hatte, das Leben immerwährend zu unterhalten. Wäre Adam Gott gehorsam geblieben, so hätte er sich stets des freien Zugangs zu diesem Baum erfreuen dürfen und würde ewig gelebt haben. Als er aber sündigte, wurde er von dem Genuss des Lebensbaumes abgeschnitten und dem Tode unterworfen. Der göttliche Urteilsspruch »Du bist Erde und sollst zur Erde werden« verweist auf eine gänzliche Austilgung des Lebens. Die Unsterblichkeit, die Menschen unter der Bedingung des Gehorsams verheißen, war durch die Übertretung verwirkt worden. Adam konnte seiner Nachkommenschaft nichts überlassen, was er selbst nicht besaß, und es hätte keine Hoffnung für das gefallene Geschlecht gegeben, wenn Gott nicht durch die Hingabe seines Sohnes dem Menschen die Unsterblichkeit nahegebracht hätte. Während der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, hat Christus das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Römer 5, Vers 12, 2. Timotheus 1, Vers 10. Durch Christus allein kann Unsterblichkeit erlangt werden. Jesus sagte, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Johannes 3, Vers 36. Jeder Mensch kann in den Besitz dieses unschätzbaren Segens gelangen, wenn er die Bedingungen erfüllt. Alle, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, empfangen Ehre und unvergängliches Leben. Römer 2, Vers 7. Der große Betrüger versprach Adam Leben im Ungehorsam und die der Eva im Paradies durch die Schlange gemachte Erklärung, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, war die erste je über die Unsterblichkeit der Seele gehaltene Predigt. Und doch halt diese Erklärung, die einzig auf der Autorität Satans beruht, von den Kanzeln der Christenheit wider und wird von der Mehrzahl der Menschen ebenso bereitwillig angenommen wie von unseren ersten Eltern. Der göttliche Richterspruch, nur wer sündigt, der soll sterben, Hesekiel 18, Vers 20, wird danach gedeutet. Die Seele, welche sündigt, die soll nicht sterben, sondern ewig leben. Wir können uns nur wundern über die seltsame Verblendung, welche die Menschen hinsichtlich der Worte Satans so leichtgläubig und bezüglich der Worte Gottes so ungläubig macht. Hätte der Mensch nach seinem Fall freien Zugang zu dem Baum des Lebens gehabt, so würde er ewig gelebt haben und auf diese Weise wäre die Sünde unsterblich geworden. Aber Cherubim mit flammendem, blitzenden Schwert bewahrten den Weg zu dem Baum des Lebens. 1. Mose 3, Vers 24. Und keinem der Adamsfamilie ist es gestattet worden, die Schranke zu überschreiten und von der lebensspendenden Frucht zu genießen. Deshalb gibt es keinen unsterblichen Sünder. Aber nach dem Fall gebot Satan seinen Engel, besondere Anstrengungen zu machen, den Glauben an des Menschen natürliche Unsterblichkeit einzuschärfen. Wenn sie das Volk verleitet hätten, diesen Irrtum anzunehmen, sollten sie es zu der Schlussfolgerung führen, dass der Sünder ewig im Elend leben würde. Der Fürst der Finsternis stellt durch seine Diener Gott als einen rachsüchtigen Tyrannen dar und erklärt, dass er alle, die ihm nicht gefallen, in die Hölle verstoße, wo er sie auf ewig seinen Zorn fühlen lasse, und dass ihr Schöpfer, während sie unaussprechliche Qualen erdulden und sich in den ewigen Flammen vor Schmerzen krümmen, mit Befriedigung auf sie niederblicke. Auf diese Weise bekleidet der Erzfeind den Schöpfer und Wohltäter des Menschengeschlechts mit den Eigenschaften, die er selbst besitzt. Grausamkeit ist satanisch. Gott ist die Liebe und alles, was er schuf, war rein, heilig und lieblich, bis durch den ersten großen Empörer die Sünde hereingebracht wurde. Satan selbst ist der Feind, der den Menschen zur Sünde verführt und ihn dann womöglich vernichtet. Hat er sein Opfer sicher, frohlockt er über das bewirkte Verderben. Könnte er, wie er wollte, so würde er das ganze Menschengeschlecht in sein Netz einfangen. Legte sich nicht die göttliche Macht ins Mittel, dann würde nicht ein Sohn, nicht eine Tochter Adams entrinnen. Der böse Feind sucht die Menschen heute zu überwinden, wie er unsere ersten Eltern überwand, indem er ihr Vertrauen auf den Schöpfer erschüttert und sie verleitet, die Weisheit seiner Regierung und die Gerechtigkeit seiner Gesetze in Zweifel zu ziehen. Satan und seine Gesandten stellen Gott schlimmer dar, als sie selbst sind, um ihre eigene Bosheit und Empörung zu rechtfertigen. Der große Betrüger versucht, seinen eigenen schrecklich grausamen Charakter unserem himmlischen Vater unterzuschieben, damit er selbst als ein Wesen erscheine, dem durch die Verstoßung aus dem Himmel ein großes Unrecht zugefügt wurde, da er sich einem so ungerechten Herrscher nicht unterwerfen wollte. Er stellt der Welt die Freiheit vor, der sie sich unter seiner milden Herrschaft erfreuen könnte, im Gegensatz zu der durch die strengen Erlasse Gottes auferlegten Knechtschaft. Auf diese Weise gelingt es ihm, Seelen von ihrer Treue zu Gott abwendig zu machen. Wie unvereinbar mit jeder Regung von Liebe und Barmherzigkeit und sogar unserem Sinn von Gerechtigkeit ist die Lehre, dass die gottlosen Toten mit Feuer und Schwefel in einer ewig brennenden Hölle gequält werden, dass sie für die Sünden in einem kurzen irdischen Leben Qual leiden müssen, solange Gott lebt. Und doch ist dies allgemein gelehrt worden, und die Lehre findet sich noch heute in vielen Glaubensbekenntnissen der Christenheit. Ein angesehener Doktor der Theologie sagte: Der Anblick der Höllenqualen wird die Glückseligkeit der Heiligen für immer erhöhen, wenn sie sehen, wie andere gleicher Natur mit ihnen und unter den gleichen Umständen geboren in solches Elend verstoßen sind, während sie selbst erhaben dastehen, werden sie inne werden, wie glücklich sie sind. Ein anderer bediente sich folgender Worte: Während der Verdammungsbefehl ewig an den Gefäßen des Zorns ausgeübt wird, wird der Rauch ihrer Qual ewiglich vor den Gefäßen der Gnade aufsteigen, und diese werden, anstatt Teilnahme mit diesen Elenden zu empfinden, sagen: Amen, Halleluja, lobe den Herrn. Wo finden sich im Worte Gottes solche Lehren? Werden die Erlösten im Himmel für alle Gefühle des Mitleids und des Erbarmens und sogar für die Empfindungen gewöhnlicher Menschlichkeit unzugänglich sein? Sollen diese gegen den Gleichmut des Stoikers oder die Grausamkeit des Wilden eingetauscht werden? Nein, nein, das lehrt das Wort Gottes nicht. Männer, die in den oben angeführten Worten ausgedrückten Ansichten verkündigen, mögen gelehrte und sogar aufrichtige Menschen sein, aber sie sind durch die Trugschlüsse Satans betrogen. Er verleitet sie, wichtige Ausdrücke der Heiligen Schrift zu entstellen und dem Wortlaut eine Färbung der Bitterkeit und Bosheit zu geben, die ihm selbst, aber nicht unserem Schöpfer eigen ist. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Hesekiel 33, Vers 11. Könnte es zu Gottes Gunsten sein, wenn wir zugeben wollten, dass er sich beim Anblick unaufhörlicher Qualen ergötze? Dass er erquickt werde durch das Stöhnen, das Geschrei und die Verwünschungen der leidenden Geschöpfe, die er in den Flammen der Hölle gefangen hält? Können diese entsetzlichen Töne Musik sein in den Ohren unendlicher Liebe? Man behauptet, dass die Verhängung endlosen Elends über die Gottlosen den Hass Gottes gegen die Sünde als gegen ein Übel bekunde, das den Frieden und die Ordnung im Weltall störe. O schreckliche Gotteslästerung, als ob Gottes Hass gegen die Sünde ein Grund sei, sie zu verewigen. Denn nach den Lehren dieser Theologen macht die fortgesetzte Qual ohne Hoffnung auf Erbarmen ihre elenden Opfer rasend, und da sich ihre Wut in Flüchen und Gotteslästerungen ergießt, vermehren sie ihre Schuldenlast ständig. Gottes Herrlichkeit wird nicht erhöht durch eine derartige endlose Verewigung der beständig zunehmenden Sünde. Es liegt außerhalb der Fähigkeit des menschlichen Geistes, das Übel abzuschätzen, das durch die falsche Lehre von der ewigen Qual geschaffen worden ist. Die Religion der Bibel, voll Liebe und Güte und überaus reich an Erbarmen, wird verfinstert durch den Aberglauben und in Schrecken gehüllt. Wenn wir bedenken, in welchen falschen Farben Satan den Charakter Gottes gemalt hat, können wir uns dann wundern, dass unser gnadenreicher Schöpfer gefürchtet, gescheut und sogar gehasst wird? Die erschreckenden Vorstellungen von Gott, wie sie durch jene Lehren von der Kanzel über die Welt verbreitet wurden, haben Tausende, ja Millionen von Zweiflern und Ungläubigen geschaffen. Die Ansicht von einer ewigen Qual ist eine der falschen Lehren, die den Gräuelwein des geistlichen Babylons ausmachen, mit welchen es die Völker trunken macht. Offenbarung 14, Vers 8, Kapitel 17, Vers 2. Wie Diener Christi diese falsche Lehre annehmen und sie von geweihter Stätte herab verkündigen konnten, ist in der Tat unverständlich. Sie empfingen sie wie auch den falschen Sabbat von Rom. Wohl haben große und gute Männer diese Lehre auch gepredigt, aber jenen war nicht die Erkenntnis über diesen Gegenstand geworden wie uns heute. Sie waren nur für das Licht verantwortlich, das zu ihrer Zeit schien. Wir müssen Rechenschaft ablegen über das Licht, das in unserer Zeit scheint. Wenden wir uns von dem Zeugnis des Wortes Gottes ab und nehmen falsche Lehren an, weil unsere Väter sie verbreiteten, so fallen wir unter die über Babylon ausgesprochene Verdammnis. Wir trinken von dem Wein ihrer Gräuel. Sehr viele Menschen, denen die Lehre von einer ewigen Qual anstößig ist, werden zu dem entgegengesetzten Irrtum getrieben. Sie sehen, dass die Heilige Schrift Gott als ein Wesen der Liebe und des Erbarmens darstellt, und sie können nicht glauben, dass er seine Geschöpfe dem Feuer einer ewig brennenden Hölle überlassen werde. Aber durch den Glauben, dass die Seele an und für sich unsterblich sei, kommen sie zu dem Schluss, dass alle Menschen schließlich gerettet werden. Sie betrachten die Drohungen der Bibel als nur dazu bestimmt, die Menschen durch Furcht zum Gehorsam zu bringen, aber nicht, um buchstäblich erfüllt zu werden. Auf diese Weise kann der Sünder in selbstsüchtigem Vergnügen dahinleben, die Anforderungen Gottes missachten und doch erwarten, schließlich in Gnaden angenommen zu werden. Eine solche Lehre, die auf Gottes Gnade pocht, aber seine Gerechtigkeit unbeachtet lässt, gefällt dem fleischlichen Herzen und macht die Gottlosen kühn in ihrer Ungerechtigkeit. Um zu zeigen, wie die an eine allgemeine Erlösung Glaubenden die Bibel verdrehen, um ihre seelenverderbenden Glaubenssätze zu unterstützen, braucht man nur ihre eigenen Aussprüche anzuführen. Beim Begräbnis eines nicht religiösen jungen Mannes, der durch einen Unfall plötzlich getötet worden war, wählte ein universalistischer Geistlicher als Text die auf David bezogene Aussage der Bibel. Er hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war. 2. Samuel 13, Vers 39. Man fragt mich häufig, sagte der Redner, was das Schicksal jener sein werde, die in Sünden die Welt verlassen, vielleicht in einem Zustand der Trunkenheit sterben, abscheiden mit den unabgewaschenen Scharlachflecken des Verbrechens an ihren Kleidern oder dahinfahren wie dieser junge Mann, ohne je nach Religion gefragt oder ihren Segen erfahren zu haben. Wir sind zufrieden mit der Heiligen Schrift. Ihre Antwort soll die schwierige Aufgabe lösen. Amnon war überaus sündig. Er war unbußfertig, er wurde trunken gemacht und in diesen Zustand umgebracht. David war ein Prophet Gottes. Er muss gewusst haben, ob Amnon es in der zukünftigen Welt böse oder gut haben werde. Was waren die Äußerungen seines Herzens? Und es verlangte den König David, hinauszuziehen zu Abschalom, denn er hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war. Welchen Schluss können wir aus diesen Worten ziehen? Ist es nicht dieser, dass die endlose Qual keinen Teil seines religiösen Glaubens ausmachte? So denken wir, und hier entdecken wir einen trefflichen Beweis als Stütze der angenehmen, erleuchtenden, wohltätigen Annahme von einer schließlichen allgemeinen Reinheit und einem dauernden Frieden. Er war getröstet darüber, dass sein Sohn tot war. Und warum? Weil sein prophetisches Auge vorwärts in die herrliche Zukunft blicken und den Sohn sehen konnte, der, nachdem er von allen Versuchungen weit entfernt, der Knechtschaft entbunden, von der Verderbtheit der Sünde gereinigt, hinreichend geheiligt und erleuchtet worden war und in die Versammlung aufgefahrener, frohlockender Geister aufgenommen wurde. Sein einziger Trost war, dass sein geliebter Sohn durch die Entrückung aus dem gegenwärtigen Zustand der Sünde und des Leidens dorthin versetzt sei, wo die erhabensten Einflüsse des Heiligen Geistes sich in seine verfinsterte Seele ergießen würden, wo sein Gemüt der Weisheit des Himmels und dem süßen Entzücken unsterblicher Liebe geöffnet würde und er auf diese Weise heilig geworden, die Ruhe und die Gemeinschaft des himmlischen Erbes genießen könnte. In diesen Gedanken möchten wir so verstanden werden, dass wir glauben, die Seligkeit des Himmels hänge von nichts ab, was wir in diesem Leben tun können, weder von einer gegenwärtigen Veränderung des Herzens, noch von dem jetzigen Glauben oder einem gegenwärtigen Religionsbekenntnis. Auf diese Weise wiederholte der vorgebliche Diener Christi die von der Schlange im Paradies ausgesprochene Lüge: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. An dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Er erklärt, dass der gröbste Sünder, ein Mörder, Dieb und Ehebrecher, nach dem Tode vorbereitet werde, um in unsterbliche Wonne einzugehen. Und woraus zieht dieser Verdreher der Heiligen Schrift seine Schlüsse? Aus dem einzigen Satz, der Davids Unterwerfung unter die Fügung der Vorsehung ausdrückt. David hörte auf, auszuziehen wie der Abschalom, denn er hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war. Nachdem die Heftigkeit seines Schmerzes mit der Zeit nachgelassen hatte, wandten sich seine Gedanken von dem Toten zu dem lebendigen Sohn, der aus Furcht vor der gerechten Strafe seines Verbrechens freiwillig in die Verbannung gegangen war. Und dies wäre der Beweis, dass der blutschänderische, betrunkene Amnon unmittelbar nach dem Tode an den Ort der Wonne entrückt wurde, um dort gereinigt und zubereitet zu werden für die Gemeinschaft sinnloser Engel. Eine angenehme Fabel, in der Tat wohl geeignet, das fleischliche Herz zu befriedigen. Dies ist Satans eigene Lehre und sie verrichtet erfolgreich sein Werk. Sollten wir uns wundern, dass bei solcher Belehrung die Gottlosigkeit überhand nimmt? Das Verfahren dieses einen falschen Lehrers veranschaulicht das vieler anderer. Einige wenige Worte der Heiligen Schrift werden aus dem Zusammenhang gerissen, der in vielen Fällen zeigen würde, dass der Sinn gerade der entgegengesetzte ist. Dann werden diese zerstückelten Stellen verdreht und zu Beweisen von Lehren gebraucht, die in dem Wort Gottes keine Grundlage haben. Das als Beweis angeführte Zeugnis, dass der betrunkene Amnon im Himmel sei, ist ein bloßer Trugschluss, dem die deutliche und bestimmte Erklärung der Heiligen Schrift, dass kein Trunkenbold das Reich Gottes ererben kann, nämlich 1. Korinther 6, Vers 10, direkt widerspricht. Auf diese Weise verwandeln Zweifler, Ungläubige und Skeptiker die Wahrheit Gottes in eine Lüge, und viele sind durch ihre Trugschlüsse getäuscht und in der Wiege fleischlicher Sicherheit eingeschläfert worden. Wenn es wahr wäre, dass die Seelen aller Menschen bei ihrem Tod sofort in den Himmel gingen, dann möchten wir wohl eher den Tod begehren als das Leben. Viele sind durch diesen Glauben dazu verleitet worden, ihrem Dasein ein Ende zu machen. Von Sorgen, Schwierigkeiten und Enttäuschungen überwältigt, scheint es ein leichtes zu sein, den schwachen Lebensfaden zu zerreißen und sich zur Wonne der ewigen Welt aufzuschwingen. Gott hat in seinem Wort klare Beweise gegeben, dass er die Übertreter seines Gesetzes strafen will. Wer annimmt, dass Gott zu barmherzig sei, um an dem Sünder Gerechtigkeit zu üben, braucht nur auf das Kreuz von Golgatha zu schauen. Der Tod des unbefleckten Sohnes Gottes bezeugt, dass der Tod der Sünde Sold ist und jede Übertretung des Gesetzes Gottes muss ihre gerechte Vergeltung erfahren. Christus, der Sündenfreie, wurde zur Sünde gemacht um des Menschen willen. Er trug die Schuld der Übertretung seines Vaters Angesicht wurde vor ihm verhüllt, bis sein Herz brach und das Leben in ihm erstickte. Dies Opfer wurde gebracht, damit Sünder erlöst werden könnten. Auf keine andere Weise war es möglich, den Menschen von der Strafe der Sünde zu befreien. Und jede Seele, die sich weigert, an der so teuer erkauften Versöhnung teilzuhaben, muss in eigener Person die Schuld und Strafe der Übertretung tragen. Wir wollen betrachten, was die Bibel weiter über die Gottlosen und Unbußfertigen lehrt, die der Universalist als heilige, glückliche Engel in den Himmel versetzt. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Diese Verheißung gilt nur denen, die dürsten. Nur die, welche ihr Bedürfnis nach dem Wasser des Lebens fühlen und es unter allen Umständen suchen, werden damit versehen werden. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Offenbarung 21, Verse 6 und 7. Hier werden ebenfalls Bedingungen aufgestellt. Um alles zu ererben, müssen wir der Sünde widerstehen und sie überwinden. Der Herr erklärt durch den Propheten Jesaja: Heil den Gerechten, sie haben es gut. Wehe aber den Gottlosen, sie haben es schlecht, denn es wird ihnen vergolten werden, wie sie es verdienen. Jesaja 3, Vers 10 und 11. Wenn ein Sünder auch 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird denen, die Gott fürchten, die sein Angesicht scheuen. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohlgehen, und wie ein Schatten werden nicht lange leben, die sich vor Gott nicht fürchten, sagt Salomo, Prediger 8, Vers 12 und 13. Und Paulus bezeugt, dass der Gottlose sich selber aufhäufe, Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Römer 2, Verse 5, 6 und 8. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Epheser 5, Vers 5. Jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, Vers 14. Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, welche die Lüge lieben und tun. Offenbarung 22, Vers 14 und 15. Gott hat den Menschen eine Beschreibung seines Charakters und seiner Verfahrensweise mit der Sünde gegeben. Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretungen, Sünde und vor dem niemand unschuldig ist. 2. Mose 34, 6 und 7. Der Herr wird vertilgen alle Gottlosen. Die Übertreter aber werden miteinander vertilgt und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. Psalm 145, Vers 20 und Psalm 37, Vers 38. Wohl wird Macht und Autorität der göttlichen Regierung zur Unterdrückung der Empörung angewandt. Dennoch werden alle Bekundungen der vergeltenden Gerechtigkeit vollkommen übereinstimmen mit dem Charakter Gottes als eines barmherzigen, langmütigen, wohlwollenden Wesens. Gott zwingt niemandes Willen oder Urteil. Er hat keinen Gefallen an sklavischem Gehorsam. Er wünscht, dass die Geschöpfe seiner Hände ihn lieben, weil er der Liebe wert ist. Er will, dass sie ihm gehorchen, weil sie seine Weisheit, Gerechtigkeit und Großmut würdigen können. Wer eine richtige Vorstellung von diesen Eigenschaften hat, wird ihn lieben, weil er in Bewunderung seines Charakters zu ihm gezogen wird. Die Grundsätze der Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Liebe, wie sie von unserem Heiland gelehrt und ausgelebt wurden, sind ein Abbild des Willens und Charakters Gottes. Christus erklärte, dass er nichts gelehrt habe, was er nicht von seinem Vater empfangen hätte. Die Grundsätze der göttlichen Regierung sind in vollkommener Übereinstimmung mit der Lehre des Heilandes. Liebet eure Feinde. Gott lässt Gerechtigkeit ergehen über die Bösen zum Besten des Weltalls und selbst zum Besten derer, die von seinen Gerichten heimgesucht werden. Er würde sie glücklich machen, wenn er dies in Übereinstimmung mit den Gesetzen seiner Regierung und der Gerechtigkeit seines Charakters tun könnte. Er umgibt sie mit Zeichen seiner Liebe, er schenkt ihnen die Kenntnis seines Gesetzes und geht ihnen nach mit dem Anerbieten seiner Gnade. Aber sie verachten seine Liebe, übertreten sein Gesetz und verwerfen seine Gnade. Während sie beständig seine Gaben empfangen, entehren sie den Geber. Sie hassen Gott, weil sie wissen, dass er ihre Sünden verabscheut. Der Herr hat lange Geduld mit ihrer Bosheit, aber die Stunde wird schließlich doch kommen, da ihr Schicksal entschieden werden muss. Wird er dann diese Empörer an sich ketten? Wird er sie zwingen, seinen Willen zu tun? Seelen, die Satan zu ihrem Führer erwählten und sich von seiner Macht haben beherrschen lassen, sind nicht vorbereitet, in die Gegenwart Gottes zu treten. Stolz, Trug, Ausschweifung, Grausamkeit haben sich in ihrem Herzen eingewurzelt. Könnten sie in den Himmel eingehen und ewig mit jenen zusammenleben, die sie auf Erden verachteten und hassten? Die Wahrheit wird einem Lügner nie angenehm sein. Sanftmut kann Eigendünkel und Stolz nicht befriedigen. Reinheit wird von dem Verderbten nicht angenommen und selbstlose Liebe erscheint dem Selbstsüchtigen nicht anziehend. Welche Freuden vermöchte der Himmel denen zu bieten, die von irdischen und selbstsüchtigen Beweggründen ganz und gar in Anspruch genommen sind? Könnten die Menschen, die ihr Leben in Empörung gegen Gott zugebracht haben, plötzlich in den Himmel versetzt werden und den hohen und heiligen Zustand der Vollkommenheit ertragen, der stets dort herrscht, wo jede Seele mit Liebe erfüllt ist, jedes Angesicht vor Freude strahlt, wo entzückende Musik in klangvollen Weisen zur Ehre Gottes und des Lammes aufsteigt und auf der Lösen sich unaufhörliche Ströme des Lichtes ergießen, die ausgehen vom Angesicht dessen, der auf dem Stuhl sitzt? Könnten Seelen, deren Herzen mit Hass gegen Gott, gegen Wahrheit und Heiligkeit erfüllt sind, sich unter die himmlische Schar mischen und in ihren Lobgesang mit einstimmen? Könnten sie die Herrlichkeit Gottes und des Lammes ertragen? Nein, nein! Ihnen wurden Jahre der Gnadenzeit gewährt, um einen Charakter für den Himmel heranzubilden, aber sie haben sich nie darin geübt, das Reine zu lieben, haben niemals die Sprache des Himmels gelernt und nun ist es zu spät. Ein Leben der Empörung gegen Gott hat sie für den Himmel untauglich gemacht. Seine Reinheit, seine Heiligkeit und sein Friede würden ihnen eine Qual, die Herrlichkeit Gottes würde ein verzehrendes Feuer sein. Sie würden sich danach sehnen, von jenem heiligen Orte zu fliehen. Sie würden den Untergang willkommen heißen, auf dass sie vor dem Angesicht dessen, der starb, um sie zu erlösen, verborgen sein möchten. Das Schicksal der Gottlosen wird durch ihre eigene Wahl besiegelt. Ihr Ausschluss vom Himmel ist ihrerseits freiwillig und von Seiten Gottes gerecht und barmherzig. Gleich den Wassern der Sintflut verkündeten die Feuer des großen Tages das Urteil Gottes, dass die Gottlosen unheilbar sind. Sie wollen sich der göttlichen Autorität nicht unterwerfen. Ihr Wille hat sich in Empörung geübt, und wenn das ganze Leben zu Ende ist, wird es zu spät sein, den Lauf ihrer Gedanken nach der entgegengesetzten Richtung zu lenken, zu spät, um sich von der Übertretung zum Gehorsam, um vom Hass zur Liebe zu wenden. Dadurch, dass Gott Kain, den Mörder, am Leben erhielt, zeigte er der Welt, was die Folge ist, wenn der Sünder am Leben bleibt und seinen Wandel in ungezügelter Gottlosigkeit weiterführt. Durch den Einfluss von Kains Lehren und Beispiel wurden Tausende seiner Nachkommen zur Sünde verleitet, bis der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. 1. Mose 6, Vers 5 und 11. Aus Barmherzigkeit gegen die Welt vertilgte Gott ihre verderbten Bewohner zur Zeit Noahs. Aus Barmherzigkeit vernichtete er die gottlosen Einwohner Sodoms. Durch die trügerische Macht Satans erlangten die Übeltäter Mitgefühl und Bewunderung und führen dadurch beständig andere zur Empörung. So war es in Kains und in Noahs Tagen, zur Zeit Abrahams und Lots. So ist es auch jetzt. Aus Erbarmen mit dem Weltall wird Gott schließlich die Verwerfer seiner Gnade vernichten. Der Sündensold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 23. Während das Leben das Erbe der Gerechten ist, ist der Tod das Teil der Gottlosen. Mose erklärte Israel: Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. 5. Mose 30, Vers 15. Der in dieser Schriftstelle erwähnte Tod ist nicht der über Adam ausgesprochene Tod, denn alle Menschen erleiden die Strafe der Übertretung, sondern es ist der zweite Tod, der dem unvergänglichen Leben gegenübergestellt wird. Der Tod ist infolge der Sünde Adams auf das ganze menschliche Geschlecht gekommen. Alle ohne Unterschied sinken ins Grab, und durch die Vorkehrung des Erlösungsplanes werden alle wieder aus ihren Gräbern hervorgebracht werden. Es gibt eine zukünftige Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten. Apostelgeschichte 24, Vers 15. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. 1. Korinther 15, Vers 22. Dennoch wird ein Unterschied bestehen zwischen den beiden Klassen, die aus den Gräbern hervorgehen werden. Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, 28 und 29. Die der Auferstehung des Lebens würdig befunden wurden, sind selig und heilig. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Offenbarung 20, Vers 6. Die Menschen hingegen, die nicht durch Buße und Glauben Vergebung erlangt haben, müssen die Strafe für ihre Übertretung der Sündensold erdulden. Sie erleiden Pein nach ihren Werken, unterschiedlich in Dauer und Grad, die mit dem zweiten Tod endet. da es Gott in Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit und Gnade unmöglich ist, den Sünder in seinen Sünden zu erretten, nimmt er ihm das Dasein, das er durch seine Übertretungen verwirkt hat und dessen er sich unwürdig erwies. Ein inspirierter Schreiber sagt: Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Psalm 37, Vers 10. Ein anderer erklärt: Sie sollen sein, als wären sie nie gewesen. Obadja, Vers 16. Mit Schande bedeckt, versinken sie in hoffnungslose, ewige Vergessenheit. So wird der Sünde mit allem Weh und Verderben, die aus ihr hervorgegangen sind, ein Ende gemacht. Der Psalmist sagt: Du bringst die Gottlosen um, ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig, jedes Gedenken an sie ist vergangen. Psalm 9, Vers 6 und 7. In der Offenbarung hört Johannes, indem er auf den zukünftigen, ewigen Zustand vorausblickt, einen allgemeinen Lobgesang, der von keinem einzigen Missklang gestört wird. Jede Kreatur im Himmel und auf Erden gibt Gott die Ehre. Offenbarung 5, Vers 13. Es gibt keine verlorenen Seelen mehr, die Gott lästernd, während sie sich unter ihren Qualen krümmen. Keine elenden Wesen der Hölle werden ihre Schreie mit den Gesängen der Erlösten vermischen. Auf dem Grundirrtum der natürlichen Unsterblichkeit beruht die Lehre von dem Bewusstsein im Tode, eine Lehre, die gleich der von der ewigen Qual, den Aussprüchen der Heiligen Schrift, den Eingebungen der Vernunft und unseren Gefühlen von Menschlichkeit widerstrebt. Nach dem volkstümlichen Glauben sind die Erlösten im Himmel mit allem bekannt, was auf Erden stattfindet, besonders mit dem Leben der Freunde, die sie zurückgelassen haben. Wie könnte es aber für die Toten eine Quelle der Glückseligkeit sein, die Widerwärtigkeiten der Lebenden zu kennen, die von ihren Lieben begangenen Sünden wahrzunehmen und zu sehen, wie sie Leiden, Enttäuschungen und Sorgen des Lebens erdulden? Wie viel würden jene, deren Gedanken bei ihren Freunden auf Erden verweilen, von der Wonne des Himmels genießen? Und wie außerordentlich empörend ist ferner der Glaube, dass, sobald der Odem den Leib verlässt, die Seele des Unbußfertigen sofort den Flammen der Hölle übergeben werde. Welch große Angst müssen die Menschen erleiden, die ihre Freunde unvorbereitet ins Grab sinken sehen, um eine Ewigkeit der Pein und Sünde anzutreten. Viele sind durch diesen qualvollen Gedanken zum Wahnsinn getrieben worden. Was sagt die Heilige Schrift über diese Dinge? David erklärt, dass der Mensch im Tode kein Bewusstsein hat. Des Menschen Geist muss davon, er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Psalm 146, Vers 4. Salomo legt das gleiche Zeugnis ab. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben keinen Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Prediger 9, Verse 5, 6 und 10. Als Hiskias Leben in Antwort auf sein Gebet um 15 Jahre verlängert wurde, huldigte der dankbare König Gott mit Lob und Preis für seine große Barmherzigkeit. In diesem Lobgesang gibt er den Grund seiner Freude an. Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich. Jesaja 38, Verse 18 und 19. Die volkstümliche Theologie stellt die gerechten Toten als im Himmel befindlich dar, wo sie in Wonne leben, Gott mit unsterblicher Zunge preisen. Aber Hiskia konnte im Tode keine solche herrliche Aussicht erblicken. Mit seinen Worten stimmt das Zeugnis des Psalmisten überein. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht, Wer wird dir bei den Toten danken? Die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Psalm 6, Vers 6, Psalm 115, Vers 17. Petrus sagte am Pfingsttag von dem Erzvater David, er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren. Apostelgeschichte 2, Verse 29 und 34. Dass David im Grabe bleibt bis zur Auferstehung, beweist, dass die Gerechten beim Tode nicht in den Himmel gehen. Nur durch die Auferstehung und Kraft der Tatsache, dass Christus auferstanden ist, kann David schließlich zur Rechten Gottes sitzen. Paulus erklärte, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. 1. Korinther 15, Verse 16 bis 18. Während 4000 Jahre lang die Gerechten beim Tode sofort in den Himmel gekommen, wie hätte Paulus dann sagen können, dass, wenn es keine Auferstehung gäbe, auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren seien? Es würde dann überhaupt keine Auferstehung nötig sein. Der Märtyrer Tyndale sagte über den Zustand der Toten, ich gestehe frei, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass sie schon in der Herrlichkeit leben, wie Christus und die erwählten Engel Gottes. Auch ist diese Lehre kein Artikel meines Glaubensbekenntnisses, denn wenn dem so wäre, so erachte ich die Predigt von der Auferstehung des Leibes als ganz vergeblich. Es ist eine unleugbare Tatsache, dass die Hoffnung, bei dem Tode sofort in eine unsterbliche Glückseligkeit versetzt zu werden, zu einer weit verbreiteten Vernachlässigung der biblischen Lehre über die Auferstehung geführt hat. Dr. Adam Clark bemerkte dies und sagte, die Auferstehungslehre scheint unter den ersten Christen von weit größerer Wichtigkeit gewesen zu sein, als sie es heute ist. Wie kommt das? Die Apostel betonten sie beständig und ermahnten durch sie die Gotteskinder zum Fleiß, Gehorsam und Freudigkeit. Ihre Nachfolger in der Gegenwart erwähnen sie nur selten. So predigten die Apostel und so glaubten die ersten Christen. So predigen wir und so glauben unsere Zuhörer. Es gibt keine Lehre im Evangelium, auf die mehr Nachdruck gelegt wird, und es findet sich keine Lehre in der gegenwärtigen theologischen Verkündigung, die mehr vernachlässigt wird. Dies hat angedauert, bis die herrliche Wahrheit von der Auferstehung beinahe gänzlich verdunkelt und von der christlichen Welt fast ganz aus den Augen verloren worden ist. Ein hervorragender religiöser Schriftsteller sagt in seinen Anmerkungen zu den Worten Pauli in 1. Thessalonicher 4, Verse 13 bis 18, für alle praktischen Zwecke des Trostes nimmt die Lehre von der seligen Unsterblichkeit der Gerechten für uns die Stelle irgendeiner zweifelhaften Lehre von dem zweiten Kommen Christi ein. Bei unserem Tode kommt der Herr für uns. Darauf sollen wir harren, dafür wachen. Die Toten sind bereits in die Herrlichkeit eingegangen. Sie warten nicht auf die Posaune, ihr Urteil und ihre Seligkeit zu erlangen. Aber als Jesus im Begriff stand, seine Jünger zu verlassen, sagte er ihnen nicht, dass sie bald zu ihm kommen würden. Ich gehe hin, sagte er, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Johannes 14, Vers 2 und 3. Und Paulus sagt uns weiter, er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und er fügte hinzu, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. 1. Thessalonicher 4, Verse 16 bis 18. Wie groß ist der Unterschied zwischen diesen Worten des Trostes und jenen des vorhin angeführten Universalistenpredigers? Dieser tröstete die trauernden Freunde mit der Versicherung, dass, wie sündig der Tote auch gewesen sein möge, er doch, sobald er sein Leben hier ausgehaucht habe, unter die Engel aufgenommen würde. Paulus weist seine Brüder auf das zukünftige Kommen des Herrn hin, wenn die Fesseln des Grabes gebrochen und die Toten in Christus zum ewigen Leben auferweckt werden sollen. Bevor irgendwelche Seelen die Wohnungen der Seligen betreten können, müssen ihre Fälle untersucht, ihre Charaktere und Werke von Gott beurteilt werden. Alle werden nach den in den Büchern geschriebenen Berichten gerichtet, alle werden den Lohn empfangen nach ihren Werken. Dieses Gericht findet nicht beim Tode statt, man beachte Pauli Worte. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Hier erklärt der Apostel deutlich, dass das Gericht damals noch zukünftig war. Judas verweist auf denselben Zeitpunkt. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hatte für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis. Und ferner führt er die Worte Henos an. Siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle. Judas, Verse 6, 14 und 15. Johannes erklärt, dass er sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Offenbarung 20, Vers 12. Wenn sich aber die Toten bereits der Wonne des Himmels erfreuen oder sich in den Flammen der Hölle winden, wozu ist dann noch ein künftiges Gericht notwendig? Die Lehren des Wortes Gottes über diese wichtigen Punkte sind weder dunkel noch widersprechend. Sie können von einfachen Leuten verstanden werden. Welches aufrichtige Gemüt kann aber in der üblichen Lehre Weisheit oder Gerechtigkeit sehen? Sollen die Gerechten nach der Untersuchung ihrer Fälle im Gericht das Lob empfangen? Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Matthäus 25, Vers 21. Wenn sie vielleicht schon jahrhundertelang in seiner Gegenwart verweilt haben. Sollen die Gottlosen von dem Ort der Qual weggerufen werden, um von dem Richter der ganzen Erde das Urteil zu vernehmen? Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Matthäus 25, Vers 41. Welch ein Spott! Eine schändliche Anklage der Weisheit und Gerechtigkeit Gottes. Die Theorie von der Unsterblichkeit der Seele war eine der falschen Lehren, die Rom dem Heidentum entlehnte und der Religion des Christentums einverleibte. Martin Luther reihte sie den zahllosen Ausgeburten des römischen Misthaufens der Dekretalen an. In seinen Anmerkungen zu den Worten Salomos im Prediger, dass die Toten nichts wissen, sagt der Reformator: Ein weiterer Beweis, dass die Toten bewusstlos sind. Salomo denkt deshalb, die Toten schliefen gänzlich und dächten an nichts. Sie liegen, ohne Tage oder Jahre zu rechnen, doch wenn sie aufwachen, wird es ihnen vorkommen, als ob sie nur einen Augenblick geschlafen hätten. Nirgends in der Heiligen Schrift ist die Erklärung zu finden, dass die Gerechten ihre Belohnung oder die Gottlosen ihre Strafe beim Tode erhalten. Die Erzväter und Propheten haben keine solche Zusicherung hinterlassen. Christus und seine Apostel haben keine Andeutung davon gegeben. Die Bibel lehrt deutlich, dass die Toten nicht unmittelbar in den Himmel gehen, sondern bis zur Auferstehung schlafen. 1. Thessalonicher 4, Vers 14, Hiob 14, Verse 10 bis 12. An demselben Tage, wo der silberne Strick wegkommt und die goldene Schale zerbricht, Prediger 12, Vers 6, werden des Menschen Gedanken zunichte, die in das Grab hinunterfahren, verharren in Stillschweigen. Sie wissen nichts mehr von allem, was unter der Sonne geschieht. Hiob 14, 21. Selige Ruhe für die müden Gerechten. Die Zeit, sei sie so kurz oder lang, ist nur ein Augenblick für sie. Sie entschlafen und werden durch die Posaune Gottes zu einer herrlichen Unsterblichkeit auferweckt. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 1. Korinther 15, Verse 52 bis 55. Wenn sie aus ihrem tiefen Schlummer herausgerufen werden, fangen sie gerade da an zu denken, wo sie seinerzeit aufhörten. Das letzte Gefühl war die Todesangst, der letzte Gedanke, dass sie der Macht des Grabes anheimfielen. Wenn sie aus der Gruft auferstehen, wird der erste frohe Gedanke in den frohlockenden Ruf widerhallen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 1. Korinther 15, Vers 55.